Übersetzt heißt das in Englisch: I go to the Buddha for refuge. I go to the Dharma for refuge. I go to the Order for refuge. Ich gehe zu Buddha, um Schutz zu suchen. Ich gehe zum Dharma, zur Lebensregel, um Schutz zu suchen. Ich gehe zum Orden, um Schutz zu suchen. Und ich werde dazu noch etwas ausführen, aber zuerst einmal einen Eindruck von dem Mantra. Das ist eins der Grundmantren der Buddhisten. Ausholen, weil der wie die Grundpfeiler eines spirituellen Lebens, einer spirituellen Lebensweise gibt, sichtbar macht. I go to the Buddha for refuge. Ich gehe zum Buddha, zum Meister, um Schutz zu finden. Ich gehe zum Dharma, um Schutz zu finden. Das Dharma ist ein Wort für Lebensregel, für Lebensregeln. Und I go to the order for refuge. Ich gehe zur spirituellen Gemeinschaft, zur Sangha, um Schutz zu finden. Und das sind eigentlich die drei Pfeiler, die man in jedem spirituellen Leben finden wird, egal welcher Religion man angehört. Wichtig ist, eine innere Führung zu haben, einen verwirklichten spirituellen Meister zu haben, der einen innerlich führt. Wenn wir das nicht haben, dann können wir uns von unserer Seele führen lassen. Aber das ist unendlich viel schwieriger, weil wir im spirituellen Leben Sachen erleben werden, die wir nicht mit dem Verstand deuten können. Und dann hilft uns ein Meister, die Weisheit eines Meisters, zu verstehen, was da passiert. Das sind Sachen, die über unseren Verstand hinausgehen. Wenn wir uns da nur auf uns selber, auf unsere ganz tiefe innere Führung verlassen, dann müssen wir wahnsinnig viel Vertrauen haben und die Stimmen innerlich auseinanderhalten können. Wann spricht unsere Seele? Wann spricht unser Verstand? Wann spricht unser Emotionales zu uns? Wenn wir das können, dann können wir uns auch ganz von unserer Seele führen lassen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil da ganz einfach Zweifel angreifen können. Mit dem spirituellen Meister, der uns führt, das muss kein lebender Meister sein, aber es sollte ein Meister sein, der die Selbstverwirklichung, die Gottverwirklichung erreicht hat. Der ist quasi den Weg selber gegangen. Da können wir uns darauf verlassen, dass wir richtig geführt werden. Das ist wie ein Bergführer, der den Berg kennt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Gipfel des Berges zu erreichen. Unsere Gottverwirklichung, unsere Selbstverwirklichung. Aber wir kennen den Weg dorthin nicht. Und es führen da ganz verschiedene verschlungene Pfade an dem Berg entlang. Und wenn wir relativ schnell da oben ankommen wollen, ankommen werden wir immer. Die Frage ist nur, Jahre, wie viele Inkarnationen das braucht. Vorbestimmt ist für jeden Menschen dieses Ziel. Aber wenn wir schnell dort ankommen wollen und mit möglichst wenig Brüchen, mit möglichst wenig blauen Flecken, dann bietet sich's an, dass wir uns jemanden suchen, der diesen Weg kennt, einen Bergführer. Und der Bergführer, der sagt uns dann schon einmal am Anfang, der guckt uns den Rucksack an und guckt da rein, was wir da drin haben, zieht die Stöckelschuhe raus bei den Damen oder was weiß ich, die Pfeife bei den Herren und sagt, hallo, hallo, Leute, das braucht ihr nicht. Stöckelschuhe auf dem Bergpfad, vergiss es. Reinkommen hier die Steigeisen und anziehen tust du jetzt die Bergschuhe, weil das wirst du brauchen. Und die Pfeife, kein Tabak, du brauchst hier so viel Luft, wie du nur aufnehmen kannst mit deinen Lungen, weil die Luft wird oben immer dünner. Und dann sagt er mir noch, wie sieht das aus mit dem Proviant? Wasser, Wasser hast du nicht genug dabei, mehr Wasser. Alle Sachen, die ich vorher nicht bedacht habe oder die ich nicht gewusst habe, aber die ich später nicht mehr korrigieren kann, die später wichtig sind. Da hilft mir der Bergführer am Anfang. Und dann, wenn wir aufsteigen, kommen wir immer wieder zu Weggabelungen und der Bergführer sagt dann jetzt da rechts lang, na, hier links lang. Ich sage, wieso? Aber der andere Pfad, der sieht doch viel schöner aus und ist auch viel ausgetretener. Ja, aber der Bergführer weiß, dass nach 2 Kilometern lande ich dort an der Felswand und komme nicht mehr weiter und muss alles wieder zurück. Deswegen ist der Pfad so ausgetrampelt. Man läuft den nämlich doppelt. Und ich kann mir diese Umwege sparen, wenn ich mir einen Führer suche dort, einen Lebensführer, einen Meister. Da sollte man auch schauen und weise sein, den zu finden, der wirklich zu einem passt und auch einen echten Meister zu finden. Ich weiß, dass heutzutage die größte Angst wahrscheinlich daran liegt, einen falschen Meister zu finden, einem Scharlatan auf den Leim zu gehen. Leider gibt es diese. Da könnt ihr euch am besten in der Wahl bestätigt fühlen, wenn ihr euer Herz fragt. Vertraut auf euch. Euer ureigener Instinkt, der wird euch sagen, ob das ein echter Meister ist oder ob das kein echter Meister ist. Ein paar Sachen, woran ihr Meister, echte oder unechte, unterscheiden könnt, ist mal das Thema, die Themen Macht, Geld, Sex. Ein Meister, der irgendwie diesen drei Sachen verfallen scheint, haltet euch meilenweit entfernt. Ein echter spiritueller Meister, der wird nicht sexsüchtig sein, der wird keine Frauen um sich brauchen, um da seine Begierden zu befriedigen. Der wird auch kein Machtgelüste haben. Der wird nur so viel Macht in Anführungsstrichen ausüben, wo er einen anderen Menschen inspirieren kann. Wo er ihn, manchmal muss er schon ein Machtwort sagen, nämlich dann, wenn wir Sachen falsch machen und nämlich den Weg gehen, wo dann die Mauer ganz senkrecht runtergeht, wo die Gefahr besteht, dass wir abstürzen. Da würde er uns streng sagen, zurück. Aber ansonsten wird ein Meister, ein echter spiritueller Meister, nicht nach Macht suchen. Sondern sein Ziel ist es eigentlich, seinen Schüler zur inneren Freiheit zu führen. Dazu muss er eine Zeit lang seinem Weg folgen. So rechts, links abbiegen, wie er das weiß, aus seiner Weisheit heraus. Aber Menschen, die Macht auf andere ausüben, das sind keine spirituellen Meister. Keine echten. Und das andere Thema ist Geld. Wenn euch jemand Geld verlangt für spirituelle Weisheit, dann ist das kein echter Meister. Ein echter Meister wird immer freigeben. Der wird zwar auch Geld zum Leben brauchen, möglicherweise, wenn es ein lebender spiritueller Meister ist. Und irgendwo muss er auch sein Essen, seine Miete etc. herbekommen. Vielleicht wird er Bücher verkaufen dafür oder um Spenden bitten, aber er wird nie Weisheit verkaufen, sondern Weisheit wird von einem spirituellen Meister immer bedingungslos angeboten. Führung und Weisheit. Also das dazu. Ja, vielleicht eine Story aus meinem eigenen Leben. Als ich meinen Meister angenommen habe, war ich mir am Anfang auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Das heißt, einen Tag war ich mir sicher und am anderen Tag sind dann wieder so Zweifel in meinem Kopf entstanden. Und ich habe aber was gespürt. Ich habe tief in immer wieder was gespürt. Vor allen Dingen, wenn ich meditiert habe, vor allen Dingen, wenn ich auf meinen Meister meditiert habe, auf ein Bild von ihm und so quasi Kontakt mit seinem Bewusstsein machen konnte. Da habe ich gespürt, das ist etwas Echtes, etwas Wahres. Und als ich dann eines der ersten Male zu Besuch war in New York, dort wo mein Meister gelebt hat, war ich plötzlich mit wahnsinnig vielen Sachen konfrontiert, die mir nicht alle gepasst haben. Viele Leute, alle, die irgendwo einen Platz haben wollten. Anstrengende Wohnbedingungen auf dem Fußboden, auf einer Matratze, etc. Und da kam ich recht ins Zweifeln. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann am Abend bei einer Meditation saß, in einem Meditationssaal. Und ich wusste nicht mehr, was soll ich glauben, was soll ich nicht mehr glauben. Und ich habe dann gebetet, Meister, zeig mir, ob du echt bist. Ich habe dir vertraut, ich habe etwas gespürt, im Moment spüre ich überhaupt nichts mehr. Was ist da dran? Bist du ein echter Meister? Wenn ja, dann zeig mir das. Und ja, sofort passierte da jetzt erstmal nichts. Aber ein paar Minuten später gab es dann eine sogenannte Walking Meditation. Das heißt, die Schüler sind in einer Reihe an dem Meister vorbeigelaufen und der Meister hat für eine Sekunde auf jeden Schüler meditiert. Und ich bin dann mit diesem Wunsch, mit diesem Gebet da hochgegangen. Jetzt zeig mir, dass du ein echter Meister bist. Zeig mir, dass ich wirklich an dich glauben darf. Mach irgendwas. Und ja, ich bin dann auf den Meister zugegangen. Also er saß links auf dem Sessel, hat meditiert auf jeden Einzelnen, der vorbeigegangen ist. Mich dann zu ihm umgedreht, habe auf ihn geschaut, aber der Meister hatte die Augen zu und dann bin ich weitergegangen und es ist nichts passiert. Es kann echt nicht sein. Ich war mir so sicher, dass das ein Meister ist, der Kraft hat. Und dann in der nächsten Sekunde, wusch, wie ein Pfeil, hat mich von hinten eine Energie getroffen, eine Energiewelle und ist in mich eingedrungen und hat mich mit Frieden erfüllt, mit tiefem inneren Frieden und mit einer inneren Freude und Freiheit. Und diese ganzen, ich weiß noch, das war, man lief da auf die Bühne hoch, dann ist man an dem Meister vorbeigegangen und dann ein paar Meter weiter lief man wieder von der Bühne runter. Und das ist passiert noch bevor ich diese Treppen runtergegangen bin, um wieder auf meinen Platz zu kommen. Und in dem Moment wusste ich, okay, der Meister kann wirklich was. Weil ich war für die nächsten Stunden total befreit. Alles diese Ängste, diese Sorgen, die ich hatte, das, was mich klein gemacht hat, das war weg. Und ich war wieder voll ich selber und wie mehr als das. Und konnte wieder Sachen aufnehmen. Ich war zufrieden mit mir. Ich war rein in mir. Und als ich dann wieder auf meinem Platz war, da wusste ich sowas, also so eine Veränderung einer Energie, das kann nur ein Meister. Das kann nur ein echter Meister bewirken. Und ich hatte so eine ähnliche Meditationserfahrung ein paar Tage später nochmal. Da war diese Qualität, mit der ich da wie von einem Pfeil getroffen wurde, nicht Frieden, wie das erste Mal, sondern Liebe. Und in dem Moment, und das war ein Bruchteil von einer Sekunde, hat sich mein ganzes Bewusstsein geändert. Ich war plötzlich ganz Liebe mir gegenüber selber, aber auch anderen Menschen um mich herum. Und Und ich war irgendwie auch ganz Sicherheit damit. Und nach diesen Erfahrungen wusste ich, ich brauche an meinem Meister nicht zu zweifeln. Der hat spirituelle Kraft. Der hat sogar diese Kraft, das Bewusstsein eines anderen Menschen zu heben. Und das ist das, was ein echter spiritueller Meister macht, egal ob er im Körper lebt oder ob er außerhalb des Körpers existiert. Weil spirituelle Meister, da stirbt vielleicht der Körper, aber der Geist, das Wesen stirbt nicht. Und das kann immer noch tausende von Jahren, kann das Menschen führen und kann auch noch gefühlt werden, kann gespürt werden, kann von manchen Menschen sogar gesehen werden. Und das sollten wir nutzen. Wir sollten uns diese Hilfe eines solchen spirituellen Meisters, wir sollten die in unser Leben bringen. Und das macht man am besten, indem man für eine solche Führung bittet. Wenn ihr aufrichtig bittet, dass ihr eine solche Führung bekommt, dann wird sich 2, 3 Wochen, vielleicht 2, 3 Monaten eine solche Gelegenheit bieten, wo ihr Zugang zu einer solchen Führung habt. Gut, jetzt zurück zu unserem Mantra, zu unserem Song. Die zweite Zeile ist Dhammam Sharanam Gacchami. Und als Dharma bezeichnet man Lebensregeln. Das sind Lebensweisheiten. Wir hören das wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht so gerne. Hört sich so nach Disziplin an, hört sich so an nach was vorgeschrieben bekommen. Und man will doch eigentlich frei sein, man möchte doch eigentlich frei werden. Und das ist auch richtig, dass man frei werden möchte. Wir sind allerdings dann frei, wenn wir die Gesetze im Universum kennen und wenn wir danach handeln, wenn wir nicht nach universellen Gesetzen verstoßen. Ganz einfaches Beispiel, in der Bibel steht, du sollst nicht stehlen. Was passiert, wenn man stiehlt? Der andere, der bestohlen ist, wehrt sich. Das kann sein, indem er uns das Ding wieder entreißt. Das kann sein, indem er uns schädigt. Das kann sein, indem er unsere Familie schädigt. Das kann sein, indem er einen ganzen Krieg anzettelt. Da kommt eine Welle unguter Sachen auf uns zurück durch etwas, was wir getan haben. Wenn wir das wissen, können wir das vermeiden. Es gibt auch im Universum ein Gesetz des Karmas. Das ist ein indischer Ausdruck. Das bedeutet, dass das, was man, dass unser Tun immer eine Auswirkung hat. Tun wir etwas Gutes, was in Harmonie mit dem Universum ist, dann wird etwas Gutes, was in Harmonie ist, auch wieder in unser Leben zurückkommen. Tun wir etwas Schlechtes, verletzen wir etwas im Universum, dann wird das auch wieder auf uns zurückkommen, bis wir gelernt haben, dass wir das nicht tun dürfen. Es gibt diesen Ausspruch, dass man jemandem anders nicht etwas antut, was man gern selber nicht möchte. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So hat mir das meine Oma gesagt. Und da ist wahnsinnig viel dran. Und je mehr wir von diesen Lebensregeln wissen, bewusst wissen, desto einfacher können wir uns auch an diese Sachen halten und unser Leben so gestalten, dass wir keine dieser inneren Gesetze weder bewusst noch unbewusst verletzen. Und selbst wenn wir uns bewusst an Sachen halten, die wir wissen, gibt es sehr wahrscheinlich immer noch viele Sachen, die wir unbewusst nicht richtig machen. Und darum können wir auch in unserem Leben bitten, dass uns diese Lebensregeln bewusster werden, dass wir eine Chance haben, uns daran zu halten, was nicht immer heißt, dass wir es dann auch tun, aber wir können es dann Stück für Stück immer mehr vervollkommnen und dass wir uns auch mehr dieser unbewussten Sachen bewusst werden, damit wir dort um Vergebung beten können und damit wir dort auch beginnen können, Licht hineinzubringen und diese Gesetze zu erkennen. Zu diesen Sachen will ich vielleicht noch ein paar Beispiele geben.